Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Am Mikrofon ist Christoph Reimann. Hallo. Heute geht es um das Popjahr 2020 und damit um eine Branche, die besonders hart von der Krise betroffen war und ist. Eine Branche, die aber immer noch zur Stelle war, um uns zu unterhalten. Es wird gehen um Livestreams, es geht dann um Lockdown-Platten, es geht um aufgeregte Debatten und es geht um große Pop-Momente. Mit dabei sind heute zwei Gäste. Da ist Jenny Zülker, Kulturjournalistin. Hallo.
Hallo.
Und da ist Jens Balzer, auch eher Pop-Experte. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Und wir steigen auch gleich ein. Es geht los mit einem Song, der im Lockdown entstanden ist. Der Song kommt von Noga Aris und er heißt No News on TV. Ja, auf einmal hatte man viel Zeit. Im Frühjahr war das, zum ersten harten Lockdown. Beziehungsweise man war zu Hause eingesperrt. Auf der einen Seite passierte ja sehr viel, also Nachrichten im Minutentakt. Auf der anderen Seite war man völlig raus aus jeder Routine. Eben auch Musikerinnen und Musiker, für die galt das auch. Und das wurde hier besungen. Noga Aris war das, die hat das hier aus ihrer Perspektive beschrieben. No News on TV. Ja. Alles war auf einmal im Frühjahr anders in diesem Jahr. Es gab zum Beispiel eben auch keine Konzerte mehr. Aber dann passiert hier etwas. Also die Popkultur, die hat sich erfinderisch gezeigt.
Hi, this is Lady Gaga. And today I'm so happy that we are one world together at home.
You'll get by.
Hi, my name is Chris. I was supposed to be with the band Coldplay today.
Just a flock of birds.
I hope everybody is safe. Thank you for staying home, everyone.
Der Lockdown, liebe Freunde, hat die Kulturbranche fest im Griff.
Ja, da sagt er was, Peter Maffay. Und er genauso wie Lady Gaga, wie Chris Martin von Coldplay oder David Guetta. Ja, wie ganz viele Musikerinnen und Musiker, die haben plötzlich so Livestreams veranstaltet. Ich muss ja sagen, egal ob die Konzerte jetzt als Wackelstream aus dem Wohnzimmer kamen, der Popstars, oder ob das Ganze ein bisschen professioneller aufgezogen war. Mich hat das eigentlich nie erreicht, bei allem, was ich da gesehen habe. Jenny Zülker, Jens Balzer, wie war das für Sie?
Da bin ich mal gleich reingrätsche hier. Schön, dass Sie Lady Gaga da auch gespielt haben. Das habe ich mir angeguckt, diesen Streamathon. Und ich kann nur sagen, wenn ich noch einmal diese ganze, so eine weiße Stumpenkerze auf irgendeinem Klavier von irgendwem zu Hause sehe, dann fange ich echt an zu schreien. Also mich hat das auch überhaupt nicht erreicht. Ich habe mir wirklich viel angeguckt. Es war auch nicht alles schlecht, natürlich überhaupt nicht. Aber es hat tatsächlich, es ist lächerlich. Es ist natürlich kein Konzert. Es ist was völlig anderes. Wir wissen alle, woran es liegt, warum das mit manchen Instrumenten nicht geht. Die Leute sind alleine und so weiter. Das verstehe ich ja alles. Aber das macht diese Sache nicht besser. Und auch die Musik, die sich eigentlich gut eignet in solchen Dingern, es macht die Sache nicht besser.
Mhm. Am allerschlimmsten fand ich dann die zweite Phase, als man so die Wohnzimmerkonzerte mit den Kerzen auf dem Klavier schon überwunden hat, dass das jetzt so ein bisschen professioneller werden sollte. Man merkt, dass auch überhaupt kein kreativer Ansatz da irgendwie zum Leuchten gebracht wurde. Und wirklich also den Tiefpunkt erreicht das dann mit dem Konzert von Nick Cave im Alexandra Palace, wo er dann, ich glaube, anderthalb Stunden allein an so einem Flügel, so güldengelb irgendwie ausgestrahlt oder auch mal so Verwesungslila, mit ganz großer künstlerischer Geniegeste mir so ein paar Solostücke klimperte, die dem, was diese Stücke eigentlich ausmachte, musikalisch überhaupt nichts hinzufügen konnten. Es war halt vor allem leer und sehr edel und sehr genieästhetisch und am Ende ging dann tatsächlich in diesem dunklen Raum eine Tür auf und ein Lichtstrahl fiel rein und Nick Cave ging ins Licht zurück.
Aerosole kam rein.
Das war mit Abstand das Scheußlichste, was ich in diesem Jahr gesehen habe.
Ja, aber ist doch ganz gut, dass es so ist. Wenn wir uns mal vorstellen, das wäre jetzt ganz toll aufgegangen. Was würde denn das heißen für die jetzt wieder anbrechende, hoffentlich bald, wenn der Spuk vorbei ist, normale Zeit? Ist doch gut, dass das nicht geklappt hat.
Ich weiß nicht, aber ich finde, man kann von Künstlern und Künstlerinnen schon verlangen oder zumindest auch erwarten, dass sie sich in so einer Situation in irgendeiner Art und Weise mal Gedanken darüber machen, wie man das eigentlich ästhetisch umsetzt.
Ja, die haben einfach also, haben die Klappe gehalten.
Einfach draufhalten. Es gab ein, wenn ich das vielleicht kurz sagen, es gab ein Beispiel, das ich ganz gut fand. Das war, glaube ich, im Mai oder im Juni in so einer Übertragung aus dem leeren Hau-Hebbeltheater hier in Berlin. Das war Hans Unstern. Mhm. Da wurde dann das neue Album Diven aufgeführt. Und Hans Unstern, ein ganz großartiger, finde ich, Transgender-Künstler aus Berlin, war halt allein mit Begleitung und spielte dann an so selbst gebastelten Harfen und anderen Instrumenten und guckte halt immer durch diese Instrumente auf Hans Unstern. Und das war alles extrem sensibel abgemischt. Also man hörte wirklich jedes Klackern, die leisesten Geräusche in diesem Raum. Und da hatte man auch akustisch das Gefühl, dass die Einsamkeit und auch die Überreizung der Sinne dieser Einsamkeit dann wirklich ganz gut eingefangen wurde. Ich finde, so kann man das machen.
Wir können da sogar mal reinhören in dieses Album Diven von Hans Unstern.
Das ist mir gerade sehr dominant.
Also, das war jetzt Hans Unstern mit dem Song Cis und das auf Schienen auf dem Album Diven. Es ist ja ein sehr intimes Album. Vielleicht hat es da dann auch eben gepasst in dem Film, eben der unter Corona-Bedingungen entstanden ist.
Da passte die Musik ganz, ganz hervorragend dazu, auf jeden Fall. Wie gesagt, ein paar Sachen haben auch sehr gut funktioniert. Auch in der Klassik zum Beispiel hat es oft gut funktioniert. Also das ist bei den großen Häusern nicht, aber in kleinen gibt es gibt ja eh schon immer die Möglichkeit, Klassik anzugucken und man ist da mit ganz wenigen Leuten nur. Ne? Also das ist, muss nicht immer, das muss ja, das, da ist unbedingt das, da ist das soziale Event nicht ganz so relevant unbedingt bei Klassikkonzerten teilweise. Natürlich ist es das auch. Also das fehlt uns ja auch allen am meisten, dass man halt niemanden mehr trifft, wenn man zum Konzert geht, was man eigentlich, man wollte ja eigentlich Gleichgesinnte treffen dort, ja. Und das ist halt, man trifft die halt nur virtuell, aber das, natürlich kommt es auf die Musik an. Bei Hans Unstern fand ich auch, hat das ganz gut funktioniert und es gibt auch noch ein paar andere gute Beispiele, aber das meiste, das, was eigentlich nur funktioniert hat, weil die Menschen, die das aufführen, eigentlich auch Lust haben, auf der Bühne zu stehen und ja, quasi diese Spiegelung zu bekommen. Also dieser narzisstische Moment, den ich gar nicht negativ beurteilen möchte, sondern der ist ja auch wichtig. Die ganzen Sachen haben nicht funktioniert, weil dieser narzisstische Moment, den kann man halt über, den hat man halt nicht, wenn man da alleine in so eine komische kleine blöde Kamera guckt.
Ja, man braucht eben auch die Interaktion mit dem Publikum. Das hat ja schon auch auf den wenigen Konzerten, die es dann doch dann gab,
hat man auch gemerkt.
Im Sommer und Herbst. Also es gab ja ein paar Konzerte, die tatsächlich stattgefunden haben. Wir waren mal kurz auf dem Reeperbahn-Festival, wo man dann in so halbleeren Social-Distance-Sälen dann Bands auftraten, auch so klinisch getrennt. Schon das ging ja auch nicht. Ne? Mhm. Also wenn also selbst die Interaktion mit so einem sozial distanzierten Publikum, das real präsent ist, ist darauf angewiesen, dass es irgendwie voll ist und
das
schwitzt.
Dass es wirklich eine Masse ist. Ne? Ja, genau. Das habe ich auch. Ich habe ein Konzert dann doch im Sommer mal besucht, aber der Saal war zur Hälfte gefüllt. Man saß dann so vereinzelt, skelettiert irgendwie im Publikumsraum.
Man darf auch nicht singen teilweise. Ich war bei einem Konzert, wo ich nicht singen durfte, weil halt eben auch wegen der Aerosole, ich meine, das kann man dann als Fan, wenn man da eigentlich mitgrölen möchte. Ne?
Na, früher hat man sich immer gewünscht, dass die Leute nicht mitsingen, ne? Und vor allem nicht mitklatschen. Ich war immer jahrelang dafür, das Mitklatschen auf Konzerten zu verbieten.
Aber ich will nochmal zurückkommen auf diese Livestreams. Also es gab ja tatsächlich gute Gründe, weshalb auch diese Streams gemacht wurden. Also das eine ist natürlich Unterhaltung der Leute, die zu Hause irgendwie festsitzen. Das andere ist vielleicht so Solidarität zeigen und zeigen, wir sind irgendwie mit dir dabei und du bist nicht allein. Und dann gab es eben verschiedene Charity-Aktionen, wo Geld gesammelt wurde. Aber es war dann auch so, dass die wenigsten Streams tatsächlich etwas gekostet haben. Mhm. Und da frage ich mich, ob sich diese Künstlerinnen und Künstler da nicht vielleicht auch selbst so ein Ei gelegt haben. Also die größte Einnahmequelle, das kann man ja ganz klar sagen, das ist das auf Tour gehen, das konnte nicht stattfinden. Mhm. Und dann kamen diese vielen Umsonstkonzerte im Netz. Und man hatte sich doch eigentlich mittlerweile daran gewöhnt, Musik im Netz kostet Geld. Also man hatte sich daran gewöhnt, für einen Stream muss man auch zahlen. Und jetzt diese Umsonstkonzerte, also wurde da vielleicht wieder so ein Schritt zurückgemacht von der Bezahlkultur zu so einer Umsonstkultur.
Das glaube ich nicht. Also erstens ging es ja nicht nur um das Geld, was die Künstler oder Künstlerinnen damit selber verdienen, also für sich, sondern das ging ja wirklich auch viel um karitative Zwecke, was auch völlig in Ordnung ist. Warum nicht? Also da habe ich überhaupt nichts gegen. Also nur weil ich das nicht mag, muss das ja nicht heißen, dass ich da das nicht gut finde, wenn man da Geld spendet. Und außerdem glaube ich nicht, dass sich das hier zurückentwickelt hat. So sehr hat man sich auch nicht daran gewöhnt, dass Musik im Netz Geld kostet. Im Gegenteil, dafür, also die billigste Musik ist die im Netz. Im Prinzip dafür zahlen wir ja am wenigsten. Das ist eher das Problem. Also dass man, da kriegt man halt eben auch nur so ein Zeug. Ne? Also das passte eigentlich ganz gut, dass es da nichts kostete.
Es ist, glaube ich, aber auch ein deutsches oder auch ein europäisches Phänomen und Problem. Wenn ich das richtig gesehen habe, sind die großen Konzerte, die es in Südkorea gab. Das sind ja wie immer Vorreiter jetzt im Pop, also auch mit BTS und Blackpink in diesem Jahr. Die haben ja dann relativ schnell schon riesige Konzertevents, die dann gestreamt worden, initiiert irgendwie. Und da musste dann tatsächlich für bezahlt werden. Das war, glaube ich, im Mai schon. Und auch da sind wirklich auch irgendwie erhebt, also ich glaube, die hatten Millionen von Klicks und von zahlenden Zuschauern und Zuschauerinnen. Irgendwie. Also da kann man dann schon nochmal irgendwie auch
für die großen
in die Zukunft dieses Gewerbes
funktioniert.
Das liegt aber auch an den sehr eingenordneten Fans da. Eben, ne? Also die haben halt auch, die Fanstruktur ist ja gut organisiert da. Ja. So. Also das klappt natürlich.
Ich will gleich noch ein bisschen weiter reden über das Geld. Erstmal würde ich jetzt einen Song spielen. Jenny Zilker hat den ausgesucht. Jenny Zilker, jetzt kommt gleich von Haiti der Song Klunker. Was gibt's dazu zu sagen?
Ja, ich fand das ganz lustig, weil wir reden ja noch über Lockdown-Platten und eigentlich sind das ja eigentlich nicht unbedingt Lockdown-Platten, die sind halt zufällig entstanden, während Leute nichts anderes machen konnten. Und bei Haiti ist es so, dass sie tatsächlich eigentlich überhaupt kein einziges Lockdown-Thema auf dieser Platte hat, sondern sich auf eine Art, so wie sie das sieht oder soweit sie das kann, versucht die so emo zu sein, wie man so als Rapperin aus oder Trap-Rapperin aus Hamburg so sein kann. Und das ist sehr eigenwillig, finde ich, deswegen habe ich den Song ausgesucht.
Ja, 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 wer war die Klunker? Dass ich alles von dir nehm, schluck's besser runter. Was mein Sneaker kostet, knapp 400. Doch frag mich bitte nicht nach meiner Nummer. 3K für eine Show, trotzdem Weltniveau. Alles Gucci ohne dich ist ein Handy-Ton. Kämpfe gegen eine Rolex und einen Wendigo. Und die Fashion ist so high, wo soll das enden, Bro? Wenn ich expandiert dann wie Andy Warhol. Was ich heute nicht schaffe, schaffe ich tomorrow. Die anderen Popstars finde ich endlos Horror. Ich befürchte ohne
mich. Haiti mit Klunker, der Song erschien auf dem zweiten Album, das die Musikerin dieses Jahr rausgebracht hat. Sie hat ja zwei geschafft. Influencer, so heißt das Album, auf dem der Song erschienen ist.
Ja, und sie hat normalerweise irgendwie, glaube ich, schreibt die 5 Stücke am Tag, ne? Also okay. Die ist einfach wahnsinnig produktiv, wenn man das
so Stücke schreibt.
Ja, wenn man das so, also das genau so wie, also auf ihrem Niveau, so wie sie das machen möchte, das ist sie wahnsinnig produktiv. Mhm.
Wir blicken heute zurück in Corso auf das Musikjahr 2020. Ich habe hier die Popkulturjournalisten Jenny Zilker und Jens Balzer im Studio. Und jetzt geht's noch ein bisschen ums Geld. Also wir haben es ja schon angesprochen, Popmusikerinnen und Musiker, die verdienen vor allem dann Geld, wenn sie auf Tour gehen. Konnten sie aber nicht. Große Popstars, die können solche Durststrecken natürlich überbrücken, aber die meisten sind eben doch die kleinen Solo-Selbstständigen. Und die hätten dann schon ganz schön zu knabbern. Also ich frage mich, hat dieses Jahr vielleicht auch gezeigt, dass das Geschäftsmodell der Popmusik mit dieser einen einzigen großen Einnahmequelle, eben dem Konzertespielen, nicht einfach sehr problematisch ist? Ist dieses System nicht einfach kaputt?
Das ist auch wieder Sucha Fahiti ganz interessant, weil die konnte halt, haben wir gerade schon gesagt, ganz schnell eine neue Platte rausschmeißen, kann damit jetzt auch irgendwie ein bisschen Geld generieren. Es gibt aber auch Menschen, die brauchen länger für Platten. Das ist ja das große Problem bei ganz vielen gewesen, so im mittleren Bereich. Einem Jahr schreiben sie die ganzen Sachen, nehmen die auf, produzieren die und im nächsten Jahr gehen sie auf Tour. Und das Geld kommt halt in einem Jahr und im nächsten Jahr nicht. Und je nachdem, welches Geld dann immer als Bemessungsgrundlage für diese Hilfen genommen wurde, wenn das dummerweise das Jahr war, in dem nichts reinkam, dann kriegen die auch nach wie vor kein Geld. Und ich glaube nicht, dass das System kaputt ist. Ich finde das völlig in Ordnung zu sagen, einer braucht länger für Musik. Es muss einfach da, wo das bemessen wird, das muss anders gemacht werden.
Ja, ich habe auch mit vielen Künstlern und Künstlerinnen gesprochen, Bands, die mit ihren Alben fertig sind und die einen eigentlich irgendwie herausgebracht hätten in diesem Jahr, das aber nicht getan haben, weil sie nicht touren können und weil tatsächlich irgendwie das Album, Veröffentlichungsgewerbe und das Tourgewerbe mittlerweile so ineinander verflochten sind, dass es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, ein Album rauszubringen, wenn man es dann nicht mit der Tour bewerben kann. Das hat Christoph Reimann eben schon gesagt, wesentliche Teile, zumindest in vielen musikalischen Genres, im Hip-Hop mag das anders sein, aber in vielen musikalischen Genres werden ja des Einkommens werden ja immer noch durch Konzerte generiert und das liegt eben auch darin, das ist glaube ich in diesem Jahr auch nochmal ersichtlich geworden, irgendwie wie ungerecht, das war ja auch nicht immer so, wie ungerecht irgendwie das Abrechnungssystem dieser Streamingdienste ist, nämlich dass die überwiegende Zahl der Künstlerinnen und Künstler davon nicht leben kann, sondern es ist nur ganz wenige, in Deutschland eben vor allem Deutschrapper, irgendwie überaus stark irgendwie bevorzugt in den Abrechnungsweisen, dass alle anderen tatsächlich darauf angewiesen sind, um mit Tingeln zu gehen.
Liegt aber auch an der Musik. Welche Musik kann man besonders gut aufführen live und welche kann man weniger gut live aufführen? Ne? Also das ist ja auch, daran liegt es auch und das kann man sich, im Endeffekt kann man sich ja aussuchen.
Ja, es liegt aber vielleicht auch eben an der Streaming-Ökonomie, so wie sie aufgebaut ist. Also Spotify, der Gigant unter den Streaming-Anbietern, hat wirklich stark zugelegt in diesem Jahr. Aber statt prozentual mehr Geld an die Künstlerinnen und Künstler auszustütten, hat das Unternehmen so einen digitalen Spendentopf eingeführt, ne? Also wo dann Fans nochmal ein bisschen Geld geben können. Wie ist das zu bewerten?
Augenwischerei, würde ich mal sagen.
Almosen geben. Also, es hat ja in diesem Jahr erstmals auch Initiativen gegeben, die so ganz am Anfang des Jahres, diese Fair Share-Initiative, die schon mal darauf hingewiesen haben, dass das einfach so viele, viele Arten von Musik und von Künstlern und Künstlerinnen benachteiligt, wie die Streaming-Dienste funktionieren. Ne? Also das zu ändern, ist natürlich relativ schwierig, weil sich die großen Plattenfirmen sehr darauf eingestellt haben.
Genau
diese Sachen nur noch irgendwie zu signen. Also dieses ganze A&R-Gewerbe ist mittlerweile komplett irgendwie auf die Bedürfnisse der Streaming-Dienste umgestellt. Das heißt, es ist eigentlich eine Generationenaufgabe, da jetzt wieder dagegen zu steuern.
Ja. Vielleicht verändert sich das. Vielleicht verändert sich das Userverhalten, wenn wir feststellen im kommenden Jahr, viel gibt es einfach nicht mehr. Vielleicht müssen Clubs schließen, vielleicht müssen Künstlerinnen und Künstler aufhören. Das ist jedenfalls das, was wir hören in Gesprächen. Also es gibt ja die Corona-Hilfen vom Staat, auch für Musikerinnen und Musiker. Aber wir hören, die kommen eben nicht unbedingt da an, wo sie vielleicht hin müssten. Das hat Jenny Zülker schon angesprochen. Was wir eben aber auch hören, ja, es wird sich vielleicht sehr, sehr viel ändern. Also vielleicht wird die Kulturlandschaft viel, viel kleiner. Was kommt da auf uns zu? Was meinen Sie?
Ich glaube nicht kleiner, ich glaube als anders. Und wenn ich daran denke, wie überhaupt Künstler oder Künstlerinnen erfolgreich oder bekannt werden, dann ist es ja tatsächlich über TikTok und über alle möglichen Portale, wo auch die werden nicht so schnell verschwinden. Also die machen das nach wie vor. Da ist erstmal nicht so viel dahinter. Das sind einfach Leute, die können ganz schnell ihr Zeug da bringen. Das wird immer mehr in die Richtung gehen und das ist auch alles Kultur und wird auch immer breiter werden. Da werden, glaube ich, eher Leute dazukommen. Eine bestimmte Art von Kultur wird sich halt ein bisschen ausfransen oder wird so ein bisschen ausdünnen. Ja,
ja, ich glaube, was auf jeden Fall sein wird, dass selbst wenn jetzt, sagen wir so, der Kulturbetrieb und auch der Popkulturbetrieb im Laufe des nächsten Jahres irgendwann wieder anläuft oder auch im Laufe des übernächsten Jahres, weiß ja nicht, wie lange das geht, aber es wird jedenfalls nicht mehr so international und nicht mehr so globalisiert sein, also wie in allen Bereichen der Wirtschaft und der Kultur, dass sich das ja irgendwie abzeichnet gerade. Also es wird keine internationalen Tourneen geben, bis auf Weiteres. Und es wird auch, das ist auch, was die Clubkultur angeht, also das war ja quasi das Jet-Set des Popkulturgewerbes, also der DJ und die DJ, die unentwegt um die Welt reist.
Und ihre dann Fans hinterher.
Ihre Fans hinterher oder im besten Fall dann irgendwie in einer Woche irgendwie auf 5 verschiedenen Kontinenten spielt. Das ist ja bis auf Weiteres vorbei. Also gerade irgendwie, wenn so im Bereich der elektronischen Clubmusik, glaube ich, wird erstmal eine ganz starke Regionalisierung eintreten. Das wird aber auch dann einen Effekt haben auf die Clubs. Ne? Also selbst wenn die Berliner Clubs wieder aufmachen, werden erstmal auch die Touristen fehlen, die da reinströmen.
Das heißt, ist doch schön, wie wir während der Mauer.
Das haben wir in Berlin immer gefordert, blöden Touristen sollen zu Hause bleiben. Genau. Aber man wird natürlich feststellen, wenn die Touristen zu Hause bleiben, dann geht auch ein wesentlicher Teil der Einnahmen flöten.
Aber Jens Balzer, warum ist das vorbei? Also weil das Geld fehlt, um zu reisen, weil wir nicht alle geimpft sein werden?
Ich glaube, weil es lange dauern wird, bis dieser Reisebetrieb in dem Umfang wieder losgeht. Das wird ja auch teurer sein zu reisen, bis auf Weiteres. Und weil natürlich nicht, weil man globale Ungleichzeitigkeit der Corona-Bekämpfung natürlich auch dazu führt, dass man nicht wie früher sofort jetzt in allen Ländern auf der Welt gleichzeitig wieder auftreten
Aber es
kann.
Wird trotzdem weitergehen, das glaube ich schon. Das wird sich halt ein bisschen verdünnen. Und da habe ich auch überhaupt nichts gegen. Das haben Sie ja auch gerade sehr schön gesagt, Herr Balzer, dass wir so auch schon ganz schön aufgeblasen vorher.
Ja.
Also das war überhaupt nicht nötig, finde ich. Es ist überhaupt nicht nötig, mit irgendeinem Billig-Bumsbomber irgendwo hinzufliegen und sich dann einen DJ anzugucken.
Das ist das eine, aber auf der anderen Seite war es halt auch so, dass man, wenn man dann doch mal gereist ist, gerade auch in diesen Clubmusik-Kontexten, dann festgestellt hat, es gibt halt auch viele Orte auf der Welt, wo dann sowas wie Techno oder wie House und die Clubkultur dann sowas auch so Leuchttürme der Freiheit sind, also so pathetisch gesagt. Also
können sie aber auch woanders sein.
Ja, aber ich glaube, der Austausch sagen wir mal, zwischen Städten wie Berlin, London, New York und dann irgendwie, also auch sagen wir mal, als es so mit der Clubszene in Polen losging, in Krakau in den Nullerjahren irgendwie, oder wie es dann jetzt zuletzt irgendwie in Georgien war, in Tiflis irgendwie, das ist schon sehr, 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 sehr zentral auch für die Utopie der elektronischen Musik in den letzten Jahren gewesen.
Das stimmt auch.
Und das wird natürlich eher, der Faden ist erstmal gerissen und das wiederherzustellen ist auch eine politische Aufgabe.
Das stimmt, aber ganz ist der Faden nicht gerissen, weil trotzdem haben wir eine globalisierte Musik. Wir können trotzdem das Zeug von anderen Leuten noch immer hören. Und das ist all, das meine ich nur, es ist nicht so, dass die jetzt plötzlich nicht mehr rein und raus dürfen und deswegen auch keine Einflüsse mitkriegen.
Ja, das ist richtig.
Also wir sind jetzt an einer Stelle in der Sendung, die ist, finde ich, traurig. Ich habe Verlustängste. Und vielleicht hören wir Musik, die so ein bisschen
zum Aufheitern da ist.
So ein bisschen erbaulich ist vielleicht. Okay. Mich hat's aufgebaut. Hier ist Taylor Swift.
There goes the loudest woman this town has ever seen.
Hier ist der Deutschlandfunk Corso Kunst und Pop. Wir blicken zurück auf das Popjahr 2020. Und da darf eine große natürlich nicht fehlen, Taylor Swift. Das war sie mit The Last Great American Dynasty. Ja, wir müssen über Lockdown-Alben sprechen und dann natürlich auch über Taylor Swift. Die hat ja gleich zwei gemacht. Dieser Song ist erschienen auf Folklore, dem ersten. Ich habe sie jetzt ein bisschen größer gemacht und ein bisschen schöner beschrieben, als ich sie eigentlich finde. Aber ich habe es auch gemacht, weil ich weiß, weil ich weiß, dass Jenny Zülker dieses Album gar nicht gut fand. Dabei, Jenny Zülker, ist das doch so ein schönes, ruhiges, wärmendes, trostspendendes Album in dieser kalten Kurve.
Da sagen Sie doch schon genau die Stichworte, warum ich das Album nicht mochte. Das ist mir einfach zu ausgestellt, warm, trostspendend und wärmespendend für die kalte Jahreszeit. Ich habe ihr das einfach nicht abgenommen. Ich meine, ich möchte niemandem die Authentizität absprechen, weil das ist, kann sein, dass die einfach so ist und das ist dann vielleicht für sie auch ehrlich. Das werden wir auch vielleicht noch mit anderen Künstlern, glaube ich, genau dieses Gespräch führen. Also ist das jetzt authentisch oder nicht? Aber mir ist das einfach alles zu sehr irgendwie, ich muss an früher denken, ein bisschen nostalgisch, ein bisschen kokett. Das hat irgendwie textlich, hat es mich auch nicht gepackt.
Es geht immer so um Jugendgeschichten.
Ich mag den Klaviersound überhaupt nicht.
Liebeskummer ist ein Thema.
Ja, also, aber
kann man doch mal drüber singen.
Das ist ja mal eine gute Idee, über Liebeskummer zu singen. Mensch, Herr Balzer. Nein, aber es ist tatsächlich, mich hat es überhaupt nicht, ich fand zwei, drei Stücke ganz schön. Also die waren nicht ganz dann so songstrukturell ganz, ganz schön, aber die meisten aber nicht. Die meisten kamen mir auch schnell gemacht vor. Und das ist soundlich natürlich alles sauber, aber mir wirklich viel zu sauber. Ich weiß gar nicht, wo ich da ansetzen soll.
Ich fand vor allem das Cover toll. Das ist ja alles in so einer Leni Riefenstahl-Optik mit so einer bunt deutscher Mädelfrisur.
Man sieht sie von hinten irgendwie in der Natur.
Oder mit Zöpfen.
Strenger Zopf.
Genau, Folklore halt.
Da habe ich total einen Softspot für sowas.
So ein Zopfspot.
Aber man muss sagen, das hier im Gegensatz zu Haiti, das war ein richtiges Lockdown-Album. Also es war ein richtiges Lockdown-Album. Sie saß zu Hause, hatte viel Zeit.
Und dachte an sich, genau.
Und dachte in diesem Fall auch an ihre vielen, vielen Fans auf der ganzen Welt, die nach neuer Musik gierten. Und ja, es ging ja so wie vielen Künstlerinnen und Künstlern, glaube ich, in diesem Jahr. Man saß zu Hause, alle Pläne waren umgeschmissen. Und man hatte viel Zeit und hat dann eben Musik gemacht, die dann erschienen ist. Ich glaube, das wird uns im kommenden Jahr noch viel mehr begleiten, dass wir Lockdown-Alben bekommen, weil die Leute einfach zu viel Zeit hatten.
Das kann man ja nicht so sagen. Also das ist tatsächlich, wie gesagt, viele von diesen Alben sind keine Lockdown-Alben, die sind jetzt zufällig im Lockdown entstanden. Das hier schon, genau, aber nicht alle. Aber das, vielleicht gibt es ja auch ganz tolle darunter, ja? Sind ja auch nicht alle Lockdown-Alben.
Also man muss aber Taylor Swift auch mal zugutehalten, dass es jedenfalls kein Lockdown-Album war, in dem jetzt irgendwie so das hohe Lied der Entschleunigung gesungen wurde, wie das in vielen Fällen der Fall war.
Naja doch, sie hat ja entschleunigt. Es war doch ein sehr entschleunigtes Album.
Aber das wurde jetzt auch nicht wirklich zum Thema gemacht.
Doch schon, das hat sie gesagt in ihren ganzen O-Tönen dazu. Hat sie immer gesagt, ja, sie ist so warm auf sich zurückgeworfen, entschleunigt und deswegen hat sie halt angefangen nachzudenken. Das ist schon direkt.
Es war zumindest kein Album, das ganz deutlich über Corona gesprochen hat. Es hatte eher so eine eskapistische Qualität. Ja. Und da gab es noch so ein zweites Lockdown-Album, das aus Deutschland kam. Da haben die Künstler dahinter eine ganz andere Strategie gewählt, Annemai Kantereit. Die haben alles ganz deutlich benannt. Und wir hören mal einen Song von Annemai Kantereit, der auf diesem Lockdown-Album 12 heißt, das erschienen ist.
Das findet Frau Zülker jetzt wahrscheinlich toll.
Nein, keine Angst.
Wir hören erst mal rein.
Die Tage werden länger mit jedem Tag, der vergeht. Mein Zimmer wird enger und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich glaub, Corona ist berühmter als der Mordfall und Jesus zusammen.
Gegenwartsbewältigung von Annemai Kantereit. Ja, also hier eine ganz andere Art von Lockdown-Album als das, was Taylor Swift gemacht hat. Also hier werden die Dinge ganz genau benannt, es ist deutlich rauer aufgenommen, die Songs sind auch alle, oder die meisten sind viel kürzer als so ein 3-Minuten-Popsong. Es ist nicht so glatt poliert und ich weiß, Jens Balzer fand das ganz schlimm.
Nö, ich finde das erstmal interessant, weil im Grunde kann man denen ja insofern gratulieren, weil Annemai Kantereit haben ja schon immer so musiziert, als ob sie in der Corona-Krise leben. Also da ist ja jetzt, quasi hat sich jetzt die weltpolitische Lage auf deren Musik eingestellt. Also dieser neobiedermeierliche Rückzugsrestaurant Konzentrationspop ist ja eigentlich ideal dafür, jetzt auch so eine Einsamkeitsästhetik überzugehen. Insofern alles gut.
Also ich dachte, ich hatte das so eine böse Rezension bei der Zeit gelesen.
Ja, die war nicht von mir.
Da haben Sie, glaube ich, jetzt gedacht, ich bin jetzt dafür und Herr Balzer ist dagegen. Aber ich glaube, es geht uns da beiden gleich. Ich kann das überhaupt nicht hören, sowas, weil ich die Stimme nicht mag. Ja, ich mag so einen Klaviersound nicht. Aber ich versuche das immer zu sehen, wie die Profis von den Kollegen vom Sportjournalismus. Ich kann ja nicht nur die Mannschaft gut finden, ich kann ja nicht nur die Mannschaft berichten, die ich gut finde. Und ich versuche, bei dem Album habe ich versucht zu empfinden, ob das authentisch ist oder nicht. Und ich muss sagen, ich glaube den Menschen, dass das sind Emos. Ja? Die sind jünger als wir, als Herr Balzer und ich zumindest. Richtig. Das sind Emos, die meinen das wirklich so. Für die ist das wirklich wichtig. Die überlegen sich nicht, ich schreibe jetzt was über Moria da rein, weil das gut ankommt, sondern das treibt die richtig um. Und ob mich das nun erreicht oder nicht, das tut es musikalisch nicht. Aber trotzdem glaube ich das denen und ich finde, das hat eine totale Berechtigung. Ich glaube, ganz viele von dieser Gen Z und ein bisschen ältere, vielleicht auch noch die Katzenvideo-Generation um die 30, die finden das alle super und die fühlen sich angesprochen und fühlen sich darin wieder und das ist doch wunderbar, ja.
Und was sie auch machen, wenn sie Moria thematisieren, sie stellen eine Öffentlichkeit her. Also ja, es war natürlich. Ja auch tatsächlich so, als Corona dann uns wirklich betroffen hat, war dieses Thema ganz schnell weg eigentlich aus den Medien. Und die mit ihren Mitteln, dieser viel beschworene Begriff der Solidarität, der so am Anfang des Jahres kreiste, wird da von Henning May, dem Sänger von Annemai Kantereit, dann doch irgendwie mit Inhalt gefüllt.
Gekrächzt, genau. Und das ist, und das finde ich auch.
Mit Inhalt gekrächzt.
Genau, das finde ich super. Das ist, wie gesagt, also das finde ich, ich denke dann immer so, wenn das mein Sohn wäre, also ich bin froh, dass mein Sohn Punkmusik macht, aber wenn das mein Sohn wäre, würde ich dann sagen irgendwie, ja, es ist toll, wie du das machst, mein Schatz, aber ich müsste es jetzt nicht unbedingt jeden Tag hören, aber es ist darum geht es auch nicht. Ja? Ja,
und zieh dir wenigstens beim Musizieren mal was Ordentliches an und mach dir mal gerade.
Genau, würde man dann auch noch sagen. Aber es ist völlig in Ordnung, wenn wir es jetzt nicht zu Hause hören.
Die Generation ist verloren.
Genau, das sind die Emos.
Wir haben hier noch einen Einspieler vorbereitet. Das sind keine Emos und da wollte Jens Balzer jetzt wirklich, dass wir das spielen. A nightmare came through. The worst year ever. Like everyone's insane. We're running till we can't no more. No obstacle can hold us, but you know we're unstoppable. It's not impossible. We stand full ball. Keep running 'cause we know we're unstoppable. Ja, schade, da ist der Ausschnitt vorbei. Das war Scooter natürlich. Ich glaube, der Song heißt Fuck 2020 oder so etwas.
Ich weiß gar nicht, warum Sie das so maliziös sagen, Herr Reimann.
Warum nur mussten wir den spielen,
Jens Balzer? Herr Balzer, das unbedingt spielen will. Das ist doch jetzt zum ersten Mal richtig Musik in der Sendung.
Ja, wenigstens also, kommt ein Beat.
Es kommt ein Beat und es ist eine entschiedene Ansage. Also was jetzt zu tun ist, first we save the rave, then we save the world. Ich finde, das ist doch, statt sich jetzt irgendwie so wie Annemai Kantereit an so ein Jammerei und Melancholie zurückzuziehen oder meinetwegen auch wie Taylor Swift in ihre Holzhütte, wird hier ist noch nach vorne in die Zukunft gegangen. Das ist ganz klar, man muss dieses Jahr, man kann es eigentlich nicht anders als vergessen. Es macht doch überhaupt keinen Sinn, da jetzt irgendwelche metaphysischen Deutungen, so Krise als Chance und so irgendwie so drüber zu wölben. Nein, es war einfach scheiße. Und man kann einfach jetzt nur versuchen, im nächsten Jahr von vorne anzufangen. Ich weiß gar nicht, was dagegen zu sagen ist.
Ist auch schön, dass der in seinem Alter dann noch so viel Erfolg hat mit so einer Art von Musik.
Ein super Video mit so brennenden SUVs. Also ich finde das alles.
Das ist sehr 1:1, genau.
Ja. Na gut, es hat auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit.
Ich weiß nicht, warum wir das gar nicht. Wieso haben wir das eigentlich gar nicht ausgespielt?
Leider keine Zeit mehr. Wir müssen
weil Sie immer so viel sprechen, Herr Balzer.
Aber dafür redet auch ganz schnell, damit mehr Zeit für die Musik.
Das versuche ich ja auch immer schon. Ja.
Wir müssen jetzt auch leider schon zum nächsten Song kommen. Also, das ist auch ein Song, der für viel Aufmerksamkeit, der viel Aufmerksamkeit abbekommen hat. Vielleicht sogar der meist debattierte Song des Jahres. Hier sind Cardi B und Megan Thee Stallion. The song heißt Ooh. Ever meet ya. If it don't hang, then he can't bang. You can't hurt my feelings, but I like pain. If he fucks me and ask who's is it, when I ride the dick, I'ma spell my name. Ah. Yeah. Yeah, you fucking with some wet ass pussy. Bring a bucket and a mop for this wet ass pussy. Give me everything you got for this wet ass pussy. Now from the top, make it drop. That's some wet ass pussy. Now get a bucket and a mop. That's some wet ass pussy. I
I'm talking wop, wop, wop. That's some wet ass pussy. Macaroni in a pot. That's some wet ass pussy.
Ja, das war vielleicht der Song, der für den meisten Gesprächsstoff gesorgt hat in diesem Jahr, zumindest in den USA. Cardi B war das zusammen mit Megan Thee Stallion, der Song WAP, und das steht für Wet as Pussy. Und es geht dann auch dementsprechend um Sex in den Lyrics. Das ist obszön, was da passiert. Aber dann passiert halt auch was, was irgendwie anders ist als sonst, was man kennt im Rap, oder?
Genau, also das Besondere an diesem Song ist ja, finde ich, also abgesehen davon, dass ich auch Megan immer wieder wahnsinnig gut finde, wie die rappt, die hat einen wahnsinnig guten Flow, also ich höre die einfach prinzipiell gerne rappen, weil die das gut macht, ist das Interessante, dass es im Bezug auf diesen Sex-Rap, und es gibt ja wirklich viele Rap-Songs über Sex, und vermutlich dann doch, weil das beides Damen sind, dass es da nicht um so ein Machtspiel geht. Da geht es also nicht darum, irgendwie mit jemandem Sex zu haben und die dabei zu erniedrigen und das als Machtspiel auszunutzen und quasi den Sex als Strafe quasi für den Partner, die Partnerin zu nehmen, sondern das ist, also wenn man mit einer Bitch vögelt oder man eine Bitch vögelt, dann ist es ja so, dass die Bitch da anscheinend keinen Spaß dran hat. Sondern bei ihr, also bei Megan und bei den beiden, bei Cardi und Megan, ist das eine Belohnung. Das ist irgendwie, da gibt es keine Machtspiele, sondern Fesselspiele, ja. Und das finde ich wirklich sehr großartig an diesem Song. Ich finde allerdings, dass es jetzt nicht direkt um eine sexuelle Autonomie geht, weil es ist dann trotzdem ja nach wie vor Sex mit einem Mann. Hier geht es tatsächlich um eine relativ klassische, mit viel Squirting-Bildern und so weiter ausgemalte Sexgeschichte mit einem Mann. Ich freue mich sehr für die, dass die da so viel Spaß dran haben. Also ich finde das wunderbar, und dass die prüden Amis sich da irgendwo drüber aufregen, ist natürlich auch sehr gut.
Ja. Ja, immerhin kommen in dem Video keine Männer vor. Ne?
Ja, also aber dennoch geht es ja, die ganze Zeit wird erzählt, dass der große Big Mac-Truck da irgendwie in die Garage parken
ja,
muss.
Richtig, aber ich finde, dass es schon doch sehr deutlich um Autonomie geht. Also insofern, wie gesagt, in dem Video sind keine Männer zu sehen, sondern tatsächlich auch noch sehr viele, sehr interessante junge, auch Musikerinnen und Rapperinnen, die da irgendwie als Gäste auftreten und an wie tolle Rosalia. Irgendwie. Es geht ja auch in den Lyrics darum, dass die Frauen sich tatsächlich durchweg in der dominanten Position befinden.
Nö,
also
nicht
doch,
also,
doch, das, also es geht immer, doch, doch. Also die Männer liegen unten schon wegen der Beckengymnastik.
Nö, es gibt ja auch die Szenen, wo sie sagt, sie möchte gaggen und sie möchte, also sie hat dann
wieder,
sie will so lange, dass sie muss halt wirken und so weiter. Das sind alles andere Bilder, denn das sind ganz klassische, das habe ich auch überhaupt nichts gegen. Das sind aber schon normative Sex, also Heterosex-Bilder, ja.
Wie ist denn das, wenn wir zurückblicken auf dieses Popjahr? Es gab wieder wahnsinnig viele Frauen, die erfolgreich waren. Ich habe das Gefühl, es gab, die Frauen waren erfolgreicher denn je. Es gab dazu viele Menschen, die sich als nicht binär definieren, die gehört wurden. Ist Pop in diesem Jahr nochmal einen Schritt vorangegangen? Ist also, selbstbestimmter geworden? Ist diverser geworden?
Also das meistverkaufte Album in Deutschland war AC/DC, Power Up. Das ist, glaube ich, eher nochmal so klassische Form
von Sexualität. Kommt drauf an, wo man das Wissen sieht. Kommt aber auch drauf an, wo man guckt. Ne? Also irgendwie das meistverkaufte vielleicht, aber wer kauft Alben und so weiter. Also das ist ja dann immer, es ist etwas, finde ich, schwierig, das zu vergleichen. Aber ich glaube das schon. Das Pop war natürlich auch schon lange oder ist schon lange ein Sammelbecken für diese ganzen verschiedenen Möglichkeiten, Trans- und Gender Fluid und alles Mögliche. Und das hat sich in diesem Jahr noch verstärkt. Das ist auch gut so und soll es auch so sein. Also wenn das die Popstars sind, die gerade 2020 oder 2021 brauchen, dann ist auch alles gut und richtig. Soll so sein, ja.
Wir haben noch Zeit für ein Thema und für einen Song. Ich würde noch ganz gerne über ein Phänomen sprechen, das es auch in diesem Jahr gab, Disco. Es gab total viele Disco-Platten, es gab total viele Disco-Songs. Was ja eigentlich komisch ist, man konnte ja gar nicht richtig tanzen gehen in diesem Jahr, aber es gab da die neue Platte von Jessie Ware, eine Britin, gute Platte. Es gab das Album After Hours von The Weeknd, inspiriert von Disco, Dua Lipa mit Future Nostalgia. Es gab das Album Disco, so hieß es sogar, von Kylie Minogue.
Und die große Marianne Rosenberg hat ein neues Album
herausgebracht. Genau, für die haben wir leider auch keine Zeit
mehr. Ja, warum eigentlich nicht? Scooter 30 Sekunden, Marianne Rosenberg wird hier erwähnt. Das ist ja Cancel Culture.
Sie hätten Zeit für Marianne Rosenberg.
Also liebe Hörer und Hörerinnen, hören Sie nach dieser Sendung einfach mal den neuen Track von Marianne Rosenberg. Das ist ein ganz großartiges Stück, ganz weiche, tolle Philipp-Streicher. Es klingt alles wie 1975.
Wir müssen auch sagen, wie heißt der, Jens Balzer, der Track von Marianne Rosenberg?
Das Album heißt Im Namen der Liebe und das Album heißt Wann, Klammer auf, Mr. 100%, Klammer zu.
Jedenfalls auch das Disco inspiriert, was Marianne Rosenberg da macht. Und ja, Disco ja eigentlich eine Kultur der Verstoßenen der Gesellschaft im Grunde, ne? Die im Club so ein Refugium finden. Und jetzt erlebt Disco ein Revival als Musik für alle. Jenny.
Ich finde nicht, dass das ein richtiges Revival ist, weil das gab es immer. Es wurde immer schon
aber
revivalt.
Es ist doch gehäuft in diesem Jahr.
Ja, ich habe auch drüber nachgedacht, ob das wirklich so ist. Ich glaube eigentlich, es kommt einem vielleicht so vor, aber nee, also das gab immer schon, hat man sich der Disco auch bedient. Und natürlich kommen auch diese Revivals in so Wellen und jetzt ist vielleicht gerade Zeit, deswegen sind es vielleicht mehr Alben und man ist ja auch gegenseitig, wird man ja beeinflusst voneinander. Aber ich glaube nicht, dass das so viel mit diesem Jahr zusammenhängt, weil das weiß nicht, ob Sie darauf hinaus wollten, jetzt zu sagen, nur weil wir jetzt alle nicht tanzen gehen können, holen wir uns die Disco nach Hause. Das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Ja? Also das ist, glaube ich, Zufall. Und das Album von Roisin Murphy zum Beispiel, das Roisin Machine, die hat ja auch schon vorher die ganze Zeit teilweise mit dem gleichen Mann auch schon zusammengearbeitet, der genau diese Sounds schon vorher gemacht hat. Das ist mehr oder weniger, ist einfach an der Zeit, aber hat, glaube ich, wenig damit zu tun.
Jens Balzer?
Ja, ich glaube, ich habe lange mit Jessy Ware drüber gesprochen, wie Sie schon gesagt haben, ein tolles Album gemacht haben. Bei der hat es irgendwie ganz, ganz individuelle Gründe. Die kam aus einer künstlerischen Krise, wollte eigentlich schon aufhören, Musik zu machen, hat sich dann ja mit so einem Kochblog irgendwie wieder
mit ihrer Mutter,
irgendwie, der extrem erfolgreich war. Das war dann gewissermaßen die zweite Karriere. Und dann hatte sie wieder auch wieder Luft, irgendwie, um die Musik zu machen, die sie wirklich machen wollte, und ist dann wieder quasi zu ihren musikalischen Wurzeln zurückgekehrt. Das war halt in ihrem Fall dann tatsächlich auch dann eher so die Soul-Disco der 90er, aber es gibt dann auch wirklich ganz großartige Rückgriffe irgendwie, also bis tief in die 60er. Also das ist, glaube ich, bei Kylie Minogue so ähnlich, die auch mit ihrer Country-Platte vorher gescheitert ist.
Und Alicia Keys, man hat ja auch noch eins gemacht, wo auch noch ein paar von so Soul-Perlen wirklich drauf sind, dann nicht eher Disco, sondern eben so Soul, so diese etwas langsameren Sachen.
Also ich glaube, das ist was Individuelles, aber ich würde es nicht ganz so abtun wie Frau Zöcker gerade. Ich glaube, es gibt schon jetzt auch in den letzten Monaten so das Bedürfnis oder auch die Erkenntnis, dass, also wie Christoph Reimann gerade gesagt hat, was ist da eigentlich gerade verloren gegangen? Es ist ja nicht nur verloren gegangen, dass wir irgendwie, dass wir abends irgendwie tanzen gehen können, sondern es sind auch Räume verloren gegangen, irgendwie in denen, also Safe Spaces für Menschen, die da Sachen ausleben können, die sie im Alltag nicht ausleben können, und denen sich Gemeinschaften bilden, die in der normalen Gesellschaft eigentlich nicht entstehen. Die ganzen familiären Zusammenhänge, die aus dieser Clubkultur der 70er Jahre kommen, die mit diesem Disco-Sound angefangen hat, das ist jetzt gewissermaßen mein großer Verlust. Also noch einmal gerade schon von Verlustgefühlen gesprochen, das ist eigentlich das, was mir gerade am meisten fehlt.
Also ich würde mich freuen, wenn das stimmt, wenn Sie da recht haben und wenn diese Künstler und Künstlerinnen tatsächlich aus dem Grund dann irgendwie auch mit dem Hintergrund und mit der Überlegung, wir brauchen mehr solche Orte, deswegen mache ich den jetzt selber, das auch gemacht haben. Aber ist ja auch egal, warum. Also sie haben es auf jeden Fall gemacht und das ist ja auch gut geworden teilweise.
Und Roisin Murphy, die schon angesprochen hat, mit Roisin Machine ein tolles Album gemacht. Und der Titel Roisin Machine, den hat sie gewählt, damit wir endlich mal lernen, wie man den Vornamen von Roisin Murphy ausspricht. Roisin Machine. Das soll sich reimen, und Roisin Murphy gehört der letzte Song, der heißt The Kingdom of Ants. Das hier, das war der Corso-Pop-Musik-Jahresrückblick. Man kann das nachhören in der Deutschlandfunk-App und auf der Website. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen, bei Jenny Zöker und bei Jens Balzer. Vielen Dank.
Hat
wieder Spaß gemacht.
Danke schön.
Und hier jetzt Roisin Murphy. Machen Sie es gut. Tschüss.